Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Das hier ist der Podcast Selbst und Ständig. Mein Name ist Lena. Ich bin verheiratet, ich bin Mama und ich bin selbstständige Grafikdesignerin und ich führe diesen Podcast zusammen mit meiner Cousine Maike.
Hi, ich bin Maike. Ich bin 31 Jahre alt, bin Mutter von zwei ganz süßen Töchtern, ebenfalls verheiratet und ebenfalls selbstständig als Finanzierungsberaterin. Und in diesem Podcast sprechen wir über alle Themen rund ums Selbstständigsein, Muttersein, Verheiratetsein, alles, was uns an Themen so bewegt oder auch euch an Themen bewegt. Uns macht der Austausch mit euch super viel Spaß und wir freuen uns auf alle neuen Folgen. Und jetzt geht's los.
Nein, noch nicht ganz. Bevor es jetzt losgeht, machen wir noch mal eben ein bisschen Werbung für uns selbst, denn wir brauchen eure Hilfe. Wir wünschen uns, dass ihr unseren Podcast abonniert, ganz viel Werbung für uns macht und uns natürlich auch sehr gerne bewertet. Ihr dürft uns sehr gerne mitteilen, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt, was ihr hören wollt, wen wir interviewen sollen, worin wir gut sind und was wir besser machen können. Nur so können wir für euch und für uns alle einen wunderbaren, perfekten Podcast auf die Beine stellen. Und wir danken euch von Herzen, dass ihr uns zuhört und sagen jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Heute sprechen wir mit Annika und Ninja. Die beiden haben, ich glaube, Ende des Jahres, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade so gar nicht so ganz genau, ein Buchprojekt auf den Weg gebracht, nämlich Die kleine Löffelei. Das können wir gleich nochmal eben ganz kurz aufklären. In Corona-Zeiten schwimmt ja hier die Zeit komplett an einem vorbei. Wir sind natürlich ganz Corona-konform alle per Zoom zugeschaltet. Das erste Mal also vier Leute zusammen. Maike ist auch mit dabei.
Hallo.
Und liebe Annika, liebe Ninja, wir freuen uns sehr, dass wir über euer Buchprojekt heute sprechen können. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Sprecht mal kurz über euch.
Hallo. Wir freuen uns auch sehr, bei euch zu sein.
Schieß genau. Los, Annika. Willst genau. du mich vielleicht als erstes mal vorstellen?
Genau, ich stelle mich einmal vor. Also ich bin Annika, 35 oder vielleicht auch 36, je nachdem, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird. ich habe einen 4,5-jährigen Sohn. Bin selbstständige Designerin, also machst du eigentlich im Grunde das, was auch Lena macht. Seit 2013 nebenbei unterrichte ich auch noch als Dozentin an verschiedenen Hochschulen. Auch daher kam so ein bisschen der Kontakt zustande.
Genau, du warst mal meine Lehrerin sozusagen.
Genau. Und du warst eine meiner ersten Studentinnen, ja. Als ich angefangen habe, genau, als das alles losging. Und genau, seit Ende 2020, beziehungsweise so ein bisschen seit Anfang 2021, ist dann die kleine Löffelei entstanden. Also seitdem bin ich Mitgründerin von Die kleine Löffelei, was auch nochmal so ein richtig spannendes Feld ist, weil das einfach nochmal, ja, zwar ein bisschen in den Bereich geht, den ich mache, natürlich dieses ganze Gestalten des Buches, Fotografie, aber auch noch sehr viele andere spannende Felder bereitgehalten hat. Also eine sehr spannende Reise, auf die wir uns da begeben haben.
Ja, was die kleine Löffelei genau ist, das haben wir jetzt auch noch gar nicht vorweggenommen. Das machen wir gleich, wenn Ninja sich vorgestellt hat. Dann sprechen wir mal darüber, worum es in dem Buch eigentlich geht. Aber jetzt erstmal ganz kurz zu Ninja. Hallo.
Ja, gerne. Hallo. Ja, ich bin Ninja. Ich bin 39 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und meinen zwei Töchtern in Düsseldorf. Zusätzlich zu meinen zwei Töchtern, die 4 und 1 Jahr alt sind, habe ich noch zwei Bonussöhne mitbekommen von meinem Mann. Die sind auch noch die Hälfte der Woche bei uns. Ich bin auch noch in einem festangestellten Job, arbeite Teilzeit für einen der größten Beauty-Retailer Europas als Architektin. Ja, und daneben, beziehungsweise als ich noch in der Elternzeit war, das bin ich jetzt nicht mehr, habe ich mit Annika angefangen, das Buch zu schreiben. Und gegründet haben wir Ende letzten Jahres, aber wir haben natürlich schon viel früher beginnen müssen, weil so schnell schreibt sich ja ein Buch nicht.
Nee, das ist wohl wahr. Erzählt doch mal ganz kurz, worum geht's? Also wir beide wissen das natürlich oder wir vier wissen das natürlich, aber unsere Hörer wahrscheinlich noch nicht alle. Worum geht's und wie kam es eigentlich dazu?
Ja, ich glaube, das kann ich ganz gut beantworten. Also es geht ganz grob um Beikosteinführung. Beikosteinführung in 4 einfachen Schritten und zwar Beikosteinführung mit genauem Plan. Und als ich meine erste Tochter bekommen habe, hatte ich eine Hebamme, die Franziska, mit der wir auch das Buch zusammengeschrieben haben, die mir, nachdem so die erste Hebammenzeit vorbei war, gesagt hat, ja, und wenn es mit der Beikost losgeht, dann meldest du dich auch nochmal. Und dann hat sie mir ihren Plan mitgeteilt, diesen Beikostplan. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, das macht irgendwie jede Hebamme so, also so beim ersten Kind. Habe dann aber auch ziemlich schnell rausgefunden, dass in meinem Bekanntenkreis das eben nicht so war und dass ganz viele dieser Neumamis eben, ja, ohne irgendeinen Plan da standen. Und damals hatte ich dann schon die Idee und auch mit Annika, wir hatten uns ja damals im Schwangerschafts-Yoga kennengelernt, dass wir halt dieses Buch machen könnten und haben Franziska gefragt, ob sie denn sonst irgendwie ein Buch empfiehlt. Und sie hat gesagt, nee, sie hat ihren Plan. Ja, und dann ist es aber, dann habe ich wieder angefangen auch zu arbeiten, wieder in meinem festen Job. Dann hat sich das alles so ein bisschen rausgezogen. Und als ich dann mit meiner zweiten Tochter schwanger war, habe ich gesagt, so, jetzt brauche ich Franziska wieder als Hebamme und jetzt schreiben wir auch dieses Buch. Und dann ging es los.
Cool. Ja, das ist wirklich super spannend, finde ich. Also zum einen haben wir ja selber schon Kinder durch eine Breitzeit begleitet. Unterschiedlich erfolgreich, ich zumindest bei meinen zwei Töchtern. mich würde zum Beispiel mal interessieren, habt ihr gute Esser? Also wart ihr erfolgreich? Oder sagt ihr, es bleibt trotzdem typabhängig? Sagt mir, es bleibt also typabhängig. Ich glaube, das ist
falsch gemacht. Also jedes Kind ist auf jeden Fall individuell. Also jedes Kind ist anders. Also das wird man auch, kann denen ja auch dann noch mit zwei Kindern mehr dazu sagen, als ich mit einem Kind. Nichtsdestotrotz, also ich habe einen sehr guten Esser. Das kommt jetzt erst viel später, so mit 3, 4, dass dann natürlich das Gemüse irgendwann rausgepickt wurde. Also das war in der Beikosteinführung sehr viel einfacher, als es jetzt ist. genau, also das ist auf jeden Fall kindabhängig, aber dieser Plan ist halt auch abwandelbar. Ne? Also das ist ein fester Plan, der so ein bisschen einen Rhythmus vorgibt, aber natürlich aufs Kind angepasst werden kann. Und aber mit dieser Struktur, die das ein bisschen vorgibt, mit diesen Tipps, die man alle bekommt, auch ein entspannter Beikoststart, also dass man wirklich mit Vorkochen, mit Einfrieren jetzt auch nicht den ganzen Tag in der Küche stehen muss. Ne? Also wir wollen alle keine Gläschen geben, also aber trotzdem möchte jetzt keiner jeden Tag Brei kochen müssen. Ne? Und da haben wir halt im Buch dann auch ganz viele Tipps gegeben, wie man da so einen schönen Mittelweg findet, dass man sich's einfach machen kann, aber trotzdem halt wirklich gesund, nährstoffreich und das Kind auch an unterschiedliche Geschmäcker ranführen kann.
Ich finde alleine dieser Hinweis mit dem Plan, also dass es überhaupt erstmal einen Plan gibt, nachdem man das irgendwie alles aufbauen kann, das ist schon unfassbar viel wert, weil ich, also bei meiner Hebamme war es glücklicherweise auch so, dass sie zum Beikoststart nochmal kam und wir das auch nochmal intensiv besprochen haben und ich mich da auch echt gut aufgehoben gefühlt habe. So, aber ich bin zum Beispiel gar keine gute Köchin. Also ich koche schon nicht für meinen Mann und mich und das war für mich eine wahnsinnige Herausforderung, für mein Kind irgendwie was Vernünftiges auf den Tisch zu bringen, ohne dass ich jetzt irgendwie genau nämlich den ganzen Tag in der Küche stehe. Ich war ein bisschen lost nochmal an dem Punkt. Also man ist ja am Anfang, wenn das Baby gerade geboren ist, schon relativ oft ein bisschen lost und das ging mir genau da nochmal so und das Buch kam ja für uns ein kleines bisschen zu spät auf den Markt und ich habe direkt gedacht, ach wie ärgerlich, ey, ich hätte das jetzt auch nicht gut gebrauchen können, weil man einfach wirklich was hat, wo man auch dann regelmäßig nochmal wieder reingucken kann. Das hat man natürlich nicht, wenn einmal eine Hebamme da ist und kurz mit einem spricht, das hat man halt 3 Tage später wieder vergessen. Ne?
Genau. Und wir haben halt auch so die Erfahrung gemacht, dass es ja auch so ein Zeitpunkt ist, zu dem man gar keine Zeit hat zu lesen. Ne? Also man liest sich in der Schwangerschaft super viel an, überlegt sich dann noch, wie man irgendwie was einrichtet oder was man alles braucht. Aber man denkt ja in der Schwangerschaft jetzt noch nicht daran, ach, ich könnte mir schon mal ein Buch über Beikost kaufen, dann bin ich da schon mal gut vorbereitet. Und dann kommt natürlich der Punkt, dann ist es soweit und dann wird man eigentlich ein bisschen alleine gelassen, hat keine Zeit zu lesen, hat Schlafmangel, Stilldemenz oder also und,
oder beides.
Genau. Und deswegen ist dieses Buch halt auch so kurz und knapp gehalten, dass man einfach Kapitel für Kapitel lesen kann, aber nicht super viel lesen muss, um die Grundsachen zu verstehen.
Ja, bei uns war es so, wir hatten 2 Bücher und es standen halt unterschiedliche Dinge darin. Also so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, wenn du davon nichts hältst, dann musst du dich halt daran halten. Aber was ist denn jetzt richtig? Also gerade beim ersten Kind ist das natürlich so eine Sache, die irgendwie, wo man da manchmal steht und man will ja auch nichts falsch machen. Und genau das, was du gerade schon gesagt hast, das ist dann immer so viel Text. Und man schafft es dann, also es fällt einem dann irgendwie eine Dreiviertelstunde vorher ein, scheiße, ich muss noch was kochen. Ich habe jetzt keine Zeit, mir jetzt hier noch erstmal 3 Kapitel durchzulesen, sondern ich will jetzt schnell wissen,
was kann ich dem Kind jetzt machen, was braucht das Kind jetzt gerade und wie lange dauert das? So.
Genau. Und das, also wir haben das halt auch so aufgebaut, dass es halt diesen genauen Plan gibt, dass man halt erstmal mit dem Mittagsbrei beginnt, dann auch wirklich nur mit dem Gemüse, das wäre jetzt halt der Start. Da beschreiben wir dann aber auch, dass, also wir haben immer ein Sommerrezept und ein Winterrezept dabei, damit man halt auch immer mit regionalem Gemüse kochen kann. Mhm. Und dann beschreiben wir, haben die Rezepte aber auch immer drin, wenn wir das für eine Portion kochen oder halt für 7 Portionen, sodass man das dann halt direkt einfrieren kann und dann einfach nur den Abend vorher rausholen, in den Kühlschrank stellen und dann ist das am nächsten Tag aufgetaut und dann kann man es ganz leicht erwärmen. Und so zieht sich das dann halt immer weiter. Aber diese Erfahrung, also dass es woanders anders geschrieben steht oder wenn man mehrere Bücher hat, das kriege ich jetzt auch mit über Instagram, wo wir dann doch auch so einige Fragen bekommen. Da steht dann auch immer in dem Buch XY steht das und das und warum macht ihr das nicht und so. Also ich glaube, manchmal ist es gar nicht so, also es ist natürlich sehr gut, sich viel Informationen zu hören, aber manchmal ist es, glaube ich, auch gut, wenn man sich nicht zu viel durchliest, weil dann ist es einfach nur verwirrend.
Ja.
Das ist ja ein bisschen so ein Generationenproblem, glaube ich. Ne? Also unsere Generation von, also jetzt als Mütter, wir sind halt, ist ja gewohnt, dass wir aufgrund eines hohen Bildungsstandards auch extrem viele Informationen gelernt haben, ständig einzuholen, zu verarbeiten, daraus irgendwie eine Handlungsempfehlung für uns selbst zu ziehen. Und das holt uns, glaube ich, beim Muttersein so ein bisschen dann wieder ein, sowohl schon vielleicht in der Schwangerschaft als auch bei diesem ganzen Thema, okay, wenn das Baby da ist, was mache ich denn dann eigentlich? Und gerade auch bei dem Beikost-Thema, Alter, also dazu führt man ja Gespräche, da gehen die Meinungen so weit auseinander und ich glaube, es ist gut, sich da eben ein Buch rauszupicken, von dem man denkt, okay, das holt mich einfach ab, das erscheint einem modern, zeitgemäß und volle Kraft voraus und man sich daran dann entlang hangelt. Ne? Ninja, du warst ja in Elternzeit, als ihr geschrieben habt quasi, ja?
Genau, da war ich ich habe in der Elternzeit, ich habe direkt nach dem Mutterschutz, bin ich wieder eingestiegen mit einer ganz geringen Stundenzahl. Das waren zwar nur 3 Stunden die Woche in meinem eigentlichen Job, aber hauptsächlich war ich halt in Elternzeit und habe dann in der Zeit... Also ich habe hauptsächlich die Texte geschrieben und halt auch alles gekocht, weil wir auch noch so ein kleines eigenes Feld haben, an dem wir Gemüse anbauen. Und ich war in Elternzeit, genau.
Und wie lange hat es gedauert? Also wie lange habt ihr an dem Projekt jetzt gesessen? Von der ersten Idee, so nach dem Motto, so geht das ja immer los, ne? Man bräuchte einmal ein Buch oder wir müssen einmal ein Buch machen, bis das Buch war fertig gedruckt in euren Händen.
Ja, also die erste Idee ist... 4 Jahre alt, ne? Oder genau, die Idee ist 4 Jahre alt. aber so vor 1,5 Jahren hat Ninja angefangen zu schreiben und hat dann wirklich auch sehr kontinuierlich und sehr viel geschrieben, sodass einfach das Buch dann schon so weit fortgeschritten war, dass ich dann auch gesagt habe, okay, dann machen wir es jetzt aber auch richtig, ne? Dann muss es jetzt auch losgehen und habe dann angefangen zu fotografieren, zu gestalten und ja, also 1,5 Jahre. Man denkt immer so ein bisschen, dass es so ein Corona-Projekt ist, aber es ist tatsächlich schon vorher entstanden. Also die Idee, sondern auch das Schreiben ist vor Corona entstanden. Ja, und dann das ganze Jahr 2020 und Veröffentlichung war dann Anfang des Jahres.
Und wie läuft das dann in der Praxis? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie findet man einen Verlag oder findet man womöglich gar keinen Verlag, sondern macht das einfach selber? Wir kommen nachher auch nochmal so ein bisschen zum Thema Instagram. Das ist meiner Meinung nach eine Plattform, die einem generell ja nur helfen kann, dass das Produkt, welches es dann auch immer ist, zu vermarkten, in eurem Fall das Buch. Wie geht das? Also es gibt ja wahrscheinlich, also jeder von uns hat wahrscheinlich irgendeine Idee für ein Buch im Kopf und es scheitert dann daran, dass man A, nicht weiß, wo lasse ich das produzieren und B, wie verlegt man sowas eigentlich?
Ich glaube, wir waren da sehr, sehr optimistisch. Wir haben nämlich so ziemlich von Anfang an gesagt, wir machen das selbst. Also Annika kennt sich aus damit, die kennt Druckereien, die kann das irgendwie, die kann diese Druckabnahme machen und all sowas. Und dann haben wir gedacht, ach komm, so ein paar Bücher versenden, das wird ja jetzt auch alles gehen. Haben dann aber auch noch man kann halt auch einen Buchvertrieb dazu einschalten, was wir auch getan haben. Und die listen das Ganze dann halt bei den üblichen Verdächtigen oder überall, wo man Bücher kaufen kann, sagen wir es mal so.
Ja.
Und ja, das, dann hatten wir aber das große Glück, dass unser Buch noch nicht so lange in unserem Eigenverlag draußen war und dass dann dieser Buchvertrieb, die auch einen angeschalteten Verlag haben, uns kontaktiert haben und gesagt haben, wir wollen euch bei uns im Verlag haben. Das ist ein super Buch, das ist etwas, das wird immer gebraucht. Es kommen immer neue Babys, es gibt immer neue Mütter. Und ja, dann so hatten wir dann den Verlag. Also der Verlag hat eher uns gefunden.
Also Glück gehabt, sozusagen auch ein bisschen. Ja,
absolut.
Okay, also ich bin ja hier der Zahlenmensch unter uns wahrscheinlich. Verdient man damit Geld? Also das wünsche ich euch, das hoffe ich. Ich kenne nur zwei Frauen in meinem Umfeld, die also Fachbücher geschrieben haben und die gesagt haben, oh, es ist auch sehr viel Liebhaberei dabei, sich zu verwirklichen in einem Buch und nicht so viel der monetäre Effekt.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man nicht am ersten Buch verdient. Also das auch, genau, dass man beim ersten Buch, natürlich verdienen wir was, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass man den eigentlichen Job an den Nagel hängt und nur noch das Buch macht oder sagt, jetzt muss ich gar nicht mehr, weil das Buch wird ja vertrieben. Also genau, mit dem ersten Buch passiert das nicht. Das hat natürlich immer auch was damit zu tun, wie oft sich das Buch verkauft. Die haben jetzt natürlich auch das Glück, dass sich das Buch gut verkauft und trotzdem ist es natürlich so, dass ein Autor, also ich habe auch im Freundeskreis Autoren, dass es sich dann wirklich erst mit den Folgebüchern etabliert. Ne? Also,
Aber der Aufwand, dachte ich, wäre ja quasi immer der gleiche, weil also für ein weiteres Buch müsste ja wieder Arbeit und Zeit investieren.
Genau, aber das lebt halt dann davon, dass man dann halt, dass dann halt umso mehr Bücher gekauft werden. Also wenn man jetzt meinetwegen jemand die kleine Löffelei schon gelesen hat, der schaut dann, was haben die Autoren noch geschrieben, findet dann jedenfalls noch ein anderes Buch und kauft es dann auch. Und so kommt es halt zu umso mehr Verkäufen sozusagen davon. Und lebt es dann.
Und sind solche weiteren Projekte geplant? Könnt ihr da schon hindenken oder seid ihr jetzt erstmal dabei, keine Ahnung, das geht jetzt erstmal, das erste Buch geht in die zweite Auflage oder was auch immer, wird jetzt nochmal nachproduziert oder wenn es gut läuft, im besten Fall, und man verkauft das jetzt erstmal ab. Wie ist denn das so? Also ich kann mir vorstellen, wenn das ja das vor allen Dingen jetzt direkt richtig gut läuft, dass man direkt richtig Bock hat, weiterzumachen irgendwie. Ne? Ich meine, ihr habt ja auch noch Hauptjobs und Familie, aber generell ist wahrscheinlich jetzt gerade, habt ihr Bock, vermutlich, weiterzumachen.
Ja, auf jeden Fall, weil es ja auch ein Thema ist, was sich so öffnet. Also wir haben ständig neue Ideen, was man dazu noch machen kann, was dazu noch gehört. Also die kleine Löffelei oder das Buch ist also für uns auch erst der Anfang. Also wir haben da auch wirklich von Anfang an das Gefühl gehabt, dass das ein breites Feld ist, dass da mehr dazu gehört und dass wir da auch mehr machen wollen als jetzt nur das Buch. Also es ist da auch was noch nicht ganz spruchreif ist, aber schon geplant. Also es wird da noch.
Das ist auch was für euch dann, das kann ich schon sagen, glaube ich.
Genau, es ist auch was für euch. Also wir werden ein bisschen, es geht ein bisschen mehr in Richtung auch für die Kinder. Schön. Und genau.
Ja, das ist natürlich spannend, das weil der Beikoststart ist ja tatsächlich auch erst, also das ist ja erst der Start des Essens eines, der Ernährung eines Menschen, ne? Also es ist natürlich, die Kinder essen danach ja auch noch weiter. Also das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich sehr viele Türen aufmacht, dieses Thema, ne? Und grundsätzlich dafür auf jeden Fall ein dankbares Thema ist, da weiterzumachen.
Ja, also man kann ja in zwei Richtungen dann auch denken, ne? Also wenn ich jetzt bei der Beikost bin, kann ich ja in die Zeit davor denken, also was ist vielleicht die Mutter in der Schwangerschaft oder ich denke in die Zeit dann danach, was kriegen die Kinder so dann ab dem ersten Lebensjahr. Also ich glaube, da kann man noch unendlich viel schreiben. Ich glaube, uns ist einfach wichtig, dass es wirklich immer, dass wir dabei bleiben, dass es halt relativ kurz und kompakt ist. Also das ist nicht, es ist eine Wissenschaft, aber dass die halt relativ einfach erklärt ist, sodass ich dann weiß, wenn ich meinem Kind das und das Gemüse am Tag gebe, die Kohlenhydrate und es noch so und so viel trinkt, dann hat es halt auch das, was es braucht. Ne? Also dass es nicht zu kompliziert wird einfach. Und ich glaube, da würden wir halt dann, also da wollen wir generell dran festhalten. Ja, das mal, Maike, zu dir. Also das Ganze ist halt für uns auch eher so eine große Herzensangelegenheit, auch einmal diese Infos weiterzugeben, einmal auch, wir wissen alle, wir waren alle in dieser Situation, dass man einfach anderen es ein bisschen leichter machen kann, vielleicht in diesem Moment.
und dann auch nochmal in die Richtung der Kinder gedacht, ne, diesen Grundstein setzen, weil sich einfach dieser Geschmackssinn der Kinder in dieser Zeit prägt, dass man einfach, ja, das ist einfach gerade so eine große Herzensangelegenheit, die ganzen Infos weiterzugeben und gar nicht so weit gedacht, dass wir jetzt unseren Job an den Nagel hängen wollen und nur Bücher machen, ne, und damit wirklich jetzt, ja,
es ist ja bei Lara
Geld verdienen, ist es gar nicht gedacht.
Ist ja bei dir, Annika, sogar so ein bisschen die Verbindung zu deinem Job, ne? Also ich meine, ein Buch gestalten, und wer das Buch jetzt gesehen hat oder nach dieser Folge sieht, sieht ja auch, dass es mit besonders viel Liebe gestaltet ist. Also es ist ja wirklich auch ein besonders schön gestaltetes Buch. Es ist ja kein klassisches Buch, das man einfach nur wegliest, wo ein paar Fotos drin sind, sondern es ist ja wirklich unfassbar schön aufgebaut. Und da sieht man ja also auch, du musst deinen Hauptjob noch behalten, damit du das weiterhin machen kannst. Ne? Du verbindest ja quasi deinen Job so ein Stück weit damit.
Also nochmal kurz zu diesem Bezahlthema. Ich sage zum Beispiel immer zu meiner Mitarbeiterin, manchmal wird man in Geld bezahlt und manchmal wird man in Emotionen bezahlt. Also sie bezahle ich immer in Geld, um das vielleicht vorwegzunehmen, aber ich persönlich als Selbstständige, bei mir ist das natürlich manchmal so, was du gerade schon sagst, also man hat halt manchmal Herzensprojekte oder Themen, die einem ja irgendwie so viel bedeuten, dass man das eben nicht in Geld aufwiegt. Wie viele Stunden habt ihr geschrieben und was war dann euer Stundenlohn? Dass das wahrscheinlich eine ganz, ganz schlimme Rechnung wird, ist wahrscheinlich klar. Aber also ich finde auch, es ist so zauberhaft gestaltet, das, was ich bisher gesehen habe. Und dafür ist es eigentlich schade, dass wir heute nicht per Video hier zusammensitzen, also das per Video ausstrahlen, um das nochmal mehr durchblättern und zeigen zu können eigentlich. Ja, ne? Aber vielleicht könnt ihr uns ein paar Fotos zur Verfügung stellen, die wir dann nochmal bei Insta oder so zeigen.
Ja,
gerne. Ja. Achso, apropos...
Ja?
Ja.
Nee, sag mal.
Bevor ja, sag Wir sind verwandt, ja.
Ja, genau. Ich wollte sagen, dieses Thema Herzensangelegenheit finde ich deswegen so schön, dass du das auch nochmal ansprichst, weil wir das in den letzten Podcast-Folgen quasi immer ansprechen. Also mit all unseren letzten Instagram-Interview, mein Gott, es ist nach 20 Uhr, mit unseren letzten Interviewpartnern, sprechen wir immer über deren kleine oder mittelgroße Unternehmen, die entstanden sind aufgrund eines Herzensprojekts. Also und tatsächlich nicht wenig erfolgreich sind. Und das zeigt ja, dass genau aus solchen Gründen man diese Dinge einfach auch umsetzen sollte, nämlich genau eigentlich auch erstmal nicht aus dem Grund, um damit nur Geld zu verdienen, sondern um etwas weiterzugeben, jemandem was Gutes zu tun, sich selbst natürlich damit auch was Gutes zu tun und einen Zweck ja auch zu verfolgen. Und deswegen finde ich das gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, weil das schließt sich gerade für mich so ein bisschen der Kreis von den letzten Interviewfolgen, die wir hier so hatten.
Ja, das stimmt. Und ich wollte gerade was zum Thema Instagram sagen. Wie lief denn euer Marketing? Lief das dann über diesen Buchvertrieb oder seid ihr überwiegend über sowas wie Instagram und so gegangen?
Ganz am Anfang über den Buchvertrieb lief gar nichts. Also wir haben dann gesagt, wir machen jetzt, also der Buchvertrieb ist wirklich einfach nur da, um es zu vertreiben. Jetzt, wo wir in einem Verlag sind, passiert da auch mehr über den Verlag. Aber ganz am Anfang haben wir halt einfach gesagt, okay, wir machen jetzt einen Instagram-Account und gucken mal, was so passiert. Und wir hatten dann ein bisschen Glück, dass halt ein paar Personen mit ein paar mehr Followern das halt auch ganz gut fanden, was wir gemacht haben. Und somit sind einige Leute auf unseren Account halt aufmerksam geworden. Und so läuft es jetzt halt auch weiter. Also ich muss ehrlich sagen, wir könnten da sicherlich noch viel, viel mehr machen, aber dann ist es halt auch, wird es halt auch in aktueller Situation ab und an einfach zu viel. Also ja. Das muss ja alles noch im Bereich des Machbaren sein und so, wie es uns auch wirklich noch Spaß macht, und so tut es das jetzt gerade. Wir posten ab und an ein Rezept oder zeigen, wie man den Brei gut kochen kann, indem man ihn einfach dünstet und püriert. Heute haben wir noch ein bisschen was gemacht über jetzt Gemüse, was es jetzt wieder aktuell gibt, darf mein Baby Spinat essen, rote Beete und so weiter. Aber immer so, wie es halt gerade reinpasst. Aber sonst, der Verlag macht halt auch was, aber ganz am Anfang standen wir eigentlich erstmal so mit mir und sind alleine vorgeprescht. Und okay. Auch unsere
So, Webseite, muss man dazu sagen, war eigentlich am Anfang nur reine Notwehr, weil der Buchvertrieb noch nicht anlief. Aber wir das Buch, oder weil wir schon Instagram hatten und schon sozusagen das Buch gekauft werden wollte, war die Internetseite, die es jetzt dazu gibt, eigentlich nur Notwehr, damit man das Buch schon irgendwo kaufen kann.
Alles klar.
Der Plan war eigentlich, dass man es über, genau, überall da kaufen kann, wo es Bücher gibt.
Ja.
Und ja, und dann haben wir das über die Internetseite so ein bisschen aufgefangen.
Und wie läuft das jetzt in der Praxis? Also wie läuft es jetzt, wenn jemand ein Buch kauft bei euch, egal jetzt worüber, also Internetseite oder überall anders, wo man Bücher kaufen kann, wo liegen jetzt gerade diese Bücher? Die habt ihr ja wahrscheinlich nicht zu Hause und packt die selber in den Karton, oder? Also wie läuft der Versand zum Beispiel? Wie macht man das logistisch?
Also das ist jetzt, ja.
Ja, also alles, was halt über den, was jetzt halt über die bekannten Verkaufsstellen geht, das ist, das läuft alles über den Verlag. Der Verlag beliefert die, also die haben auch das Lager und haben die da. Aber wir können das Buch ja auch selber vertreiben über unsere Homepage. Und da haben wir tatsächlich Bücher zu Hause, ja. Und wenn dann da die Bestellung eingeht, dann wird hier irgendwann am Tag der Karton rausgeholt, verpackt und dann geht's zur Post. Also
das Gefühl ist wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist schon, also jedes Buch, was man wieder einpackt, das ist echt mit viel Liebe eingepackt und viel glücklich sein sozusagen.
Aber das war doch, wurde. Also emotional war das doch bestimmt ein mega krasses Gefühl, als ihr dieses Buch das erste Mal in den Händen hattet, oder?
Ja, obwohl wir dieses Buch tatsächlich häufiger in den Händen hatten, also bis das Buch dann jetzt so geworden ist, wie es am Ende war. Das war dieses mit dem Selbstverlag. Wir hatten am Anfang tatsächlich geplant, dass die Bücher erst gedruckt werden, wenn sie auch gekauft werden. Also das gibt es ja im Vertrieb, dass man das machen kann, dass die dann wirklich, das war eigentlich immer das, was wir dachten. Wir müssen nicht in Vorleistung gehen. Das Buch wird dann, wenn es auch gekauft werden soll, wird es gedruckt. Und da war aber dann das Problem, dass unser Buch einfach so viele Farbseiten enthält und so viel auch die Gestaltung im Vordergrund steht, dass die Druckqualität gar nicht ausgereicht hat und wir dann doch mit einer Druckerei in Vorleistung gegangen sind und erstmal Exemplare selbst gedruckt haben, die dann am Anfang verkauft wurden über den Selbstverlag und jetzt wurde das Buch nochmal im Verlag gedruckt. Also das war auch nochmal so ein Prozess, der da entstanden ist, bis das Buch jetzt so ist, wie es ist.
Also am Ende anders gekommen, als es eigentlich ursprünglich geplant war. Ich meine, das ist ja ein besserer Fall eingetreten, Gott sei Dank, ne? Ich will noch mal eben ganz kurz zu Instagram zurückkommen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das ja nicht nur eine Vertriebsplattform theoretisch ist, sondern ja auch ein total schöner Austausch, wo man ja direkt gespiegelt bekommt, was man da Tolles jetzt entwickelt hat, ne? Und Ninja hat es ja gerade auch anfangs schon mal gesagt, dass viele Fragen so eintrudeln und so, ne, dass man da noch mal total viel auch beantworten kann. Ihr habt ja vorhin ganz kurz von der Hebamme gesprochen, die euch auch so ein bisschen bei der Entwicklung des Buches geholfen hat. Müsst ihr die immer noch mal wieder anzapfen? Also gibt es Momente, wo ihr sagt, boah, jetzt können wir gerade eine Frage gar nicht beantworten, das müssen wir irgendwie weitergeben an die dritte Person sozusagen?
Ja, also zwei, dreimal die Woche haben wir bestimmt Kontakt, weil dann doch auch häufig, also die klassischen Fragen, das können wir sicherlich alles beantworten, auch so aus der Erfahrung und auch, welches Gemüse darf ich denn geben, welches nicht. Und aber wenn es dann wirklich zu sehr speziellen Sachen kommt, da ist nochmal diese Typfrage der Babys natürlich auch, wenn wir halt sagen, mit 125 Gramm ist eine Mahlzeit ersetzt und ihr könnt nach 3 bis 4 Wochen dann mit der nächsten Mahlzeit beginnen, dann bekomme ich halt auch Anfragen wie, ich bin jetzt aber erst seit einer Woche, wir schaffen nur 80 Gramm und jetzt wäre es eigentlich so weit, dass wir den Abendbrei irgendwie starten. Kann ich das trotzdem machen oder nicht? Das kommt halt immer drauf an. Also ich meine, da so eine Beratung aus der Ferne, das ist halt ein bisschen schwierig und dann greifen wir auch auf jeden Fall immer auch nochmal auf die Hebamme zurück und fragen sie, um dann noch so ein bisschen sicherer zu sein in dem, was wir dann auch raten.
Ja,
genau.
Okay. Ninja, du hast ja 2 Kinder, also 2 eigene. Bist du in den Breitzeiten unterschiedlich vorgegangen? Weil du hast dich jetzt ja zwischen, also bei Kind 1 hattest du ja Kontakt schon zu der Hebamme und zu diesen Inhalten, aber bei Kind 2 wart ihr ja schon total fokussiert auch auf das Thema eigentlich. Also da warst du inhaltlich ja noch mehr irgendwie drin. Hast du da was anders gemacht?
Nee. Ich, Also ja, meine zweite Tochter hat mich quasi dazu angehalten, was anders zu machen, weil sie es auch nicht so mitmachen wollte, wie die erste das gemacht hat. Die erste war wirklich auch eine super Esserin und hat alles sofort gegessen und akzeptiert. Das war jetzt bei meiner zweiten Tochter nicht unbedingt so. Aber grundsätzlich bin ich vom gleichen Plan ausgegangen und habe da auch dran festgehalten. Und muss aber sagen, dadurch, dass ich einmal bei meiner ersten Tochter gelernt habe, irgendwann funktioniert alles, dass ich viel gelassener war und gesagt habe, gut, und wenn du heute noch nicht diesen Kürbisbrei isst und noch nicht 10 Löffel, dann wird es vielleicht morgen so sein. Und wenn das auch nicht ist, dann ist es in 3 Tagen so. Aber es war nicht mehr dieses, du musst doch endlich diesen Brei essen, wir müssen das jetzt irgendwie schaffen. Also man ist, glaube ich, wirklich einfach gelassener. Aber ich glaube, das ist auch so eine ganz nette Anekdote, wie wir Fotos gemacht haben für das Buch, wo wir dann irgendwie, jetzt machen wir Fotos für den Nachmittagsbrei und hatten was Tolles vorbereitet. Meine zweite Tochter wollte absolut nicht diesen Brei essen. Und am Ende war es dann, wir haben alles am Ende so, jetzt isst bitte zumindest diese Banane, dass wir irgendwie ein Futter haben, wo du irgendwas machst. Und wir haben es ja hinbekommen, dass sie auf den Fotos dann auch was gegessen und getrunken hat, aber das war schon etwas schwieriger. Es wäre mit der ersten einfacher gewesen. Ja, absolut.
Geil, ja. Ach schön, das ist doch wirklich herrlich, dass sie so wenig berechenbar sind eigentlich, ne?
Ja, total. Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtige, ne? Also in die andere Richtung ist halt, dass viele mal sagen, geht es ganz individuell an, nur aufs Baby gerichtet. Da haben wir aber halt die Erfahrung gemacht, dass es halt schon schön ist, wenn man einen Plan hat, von dem man dann auch abweichen darf, also aber irgendwas, woran man sich so entlanghangeln kann, dass man nicht so ganz alleine gelassen wird. Also ja, aber dann auch wirklich guckt, es muss nicht so laufen und es läuft bei jedem Baby einfach anders. Und ich weiß, also Franziska, unsere Hebamme, sagt dann am Anfang, dass man bei einem Gemüse erstmal bleibt. Und ich habe das auch die ganze Zeit probiert und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist mir jetzt egal, ich wechsle das Gemüse. Und von dem Tag an ging es. Also ich glaube, man muss diesen Plan haben, dass man etwas hat, woran man sich festhalten kann, aber dann nicht auf Teufel komm raus sagen, so muss es jetzt funktionieren, sondern dann sich doch so nach dem Baby richten, weil es einem einfach auch super viel zeigt, ne? Oder auch einfach nochmal eine Woche warten, das hilft auch ganz oft.
Ja, das ist ja auch so der klassische Satz, den man, finde ich, untereinander ganz oft verwendet, dass man irgendwie dann doch als Mutter vielleicht auch so ein bisschen weiß, wo geht jetzt hier so ein bisschen der Hase lang, wenn man eben diesen groben Plan hat und dann aber weiß, ja gut, ich dürfte eigentlich erst morgen mit dem nächsten Gemüse anfangen, aber ich mache das jetzt einfach heute schon mal. Also man ist ja auch manchmal so ein bisschen rebellisch unterwegs und dann klappt das gut und dann ist es ja auch gut so. Ne? Also es ist ja kein, es muss ja nicht so sein, sondern es ist, glaube ich, einfach ein guter Fahrplan für viele. Und ich glaube, dass mir, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es auch sehr geholfen hätte, euer Buch. Aber vielleicht hilft mir ja dann ein nächstes Projekt dann irgendwann mal, weil ich auch eher zu denen gehört habe, die am Anfang nicht so viel so aus der Lameng gemacht haben, wie man halt so schön sagt. Gerade so beim Thema Essen war ich so ein bisschen vorsichtig. Ich konnte meine Mutter nicht um Rat fragen, die mir vielleicht gesagt hätte, ja, ist aber egal, schieb einfach irgendwas rein. Sondern ich musste mich so ein bisschen auf das verlassen, was man mir halt geraten hat. Und da ist es dann halt nicht mehr so, dass man eine Hebamme jetzt so jeden Tag anrufen will, um nach einem Gemüse halt zu fragen. So, weil wenn das jeder machen würde, dann kommt die ja gar nicht mehr zum Arbeiten.
Ja, aber ich glaube, Lena, dass das vielleicht so ein Thema ist, was so allgemein ist, dass man sich beim ersten Kind die Gelassenheit wünscht, die man beim zweiten hat. Und ich habe gedacht, ich war beim ersten Kind schon gechillt, weißt du? Aber im Nachhinein betrachtet, denke ich, ach so, da habe ich gedacht, ich sei gechillt. Ja, okay, nee. Also da war ich fernab davon. Und das wird also auf jeden Fall, glaube ich, bezieht sich das auf viele Themen, nicht nur aufs Essen, dass man beim ersten Kind da vielleicht noch nicht ganz so easy unterwegs ist, wenn man aus so einer Leistungsgesellschaft kommt, wo man immer alles ja irgendwie geplant hat, seinen ganzen Lebenslauf und alles immer irgendwie so, es muss für alles einen Plan und eine Struktur geben. Ja,
ganz kurz noch eben dazu zurück, es ist aber schon so, dass ihr auch empfehlen würdet, dass man jetzt zum Beispiel auch als Zweifach- oder Dreifach-Mama mit dem Buch noch starten kann, wenn man ja theoretisch eigentlich schon weiß, wie man sein Kind ernährt oder wie ein Beikoststart funktioniert. Das würdet ihr schon empfehlen, oder? Dass das dann immer noch sinnvoll ist?
Auf jeden Fall. Also es gibt halt ganz viele Tipps,
die man auch vielleicht beim ersten Kind noch gar nicht weiß. Also warum füge ich da jetzt immer Öl hinzu? Warum ist vielleicht Vitamin C so wichtig? Also solche Sachen, über die man sich vielleicht auch gar keine Gedanken gemacht hat.
Oder man kann wieder man vergisst.
Auch, oder also, die man auch immer vergisst.
Ich wollte gerade sagen, genau, okay, das war so ein Hinweis mit dem Öl. Da dachte ich mir, ach ja, stimmt ja. Schon wieder vergessen.
Nee, ja. Also ich weiß nicht, ob man es beim fünften Kind noch braucht, aber ich glaube, beim zweiten oder beim dritten würde ich es auf jeden Fall auch noch empfehlen. Vor allen Dingen ist es dann ja auch, wenn man vorher beim ersten Mal vielleicht sehr, sehr viel Zeit rein investiert hat und gesagt hat, das hat mich total gestresst, dann ist das halt auch nochmal der genaue Plan, der es einem vielleicht nochmal leichter aufzeigt, weil wenn dann ja noch ein zweites Kind da ist, hat man ja noch weniger Zeit, sich damit zu beschäftigen, das alles vorzukochen zu lesen. Und ja, gerade dann ist es auch noch sehr hilfreich.
Und ich glaube, es verändert sich ja auch vieles, ne? Also je nachdem, wie viele Jahre zwischen den Kindern liegen, merkt man ja doch, also meine Kinder kamen jetzt relativ dicht aufeinander und trotzdem war ich total überrascht. Paul ist ein Jahr nach Greta geboren, ne?
Ja.
Und da gab es ja schon so viele fancy neue Sachen am Markt, keine Ahnung, von Maxi Cosi, endlich mal eine Babyschale mit so einem herausnehmbaren Trage Täschlein, sage ich mal, dass du nicht immer diese schwere Babyschale tragen musst. Und so ist es ja in allen Bereichen. Es verändert sich so viel und auch im Ernährungsthema, wo man immer, ach, das und das ist das Nonplusultra und auf einmal verändert es sich einfach. Ne? Und es kommen neue Erkenntnisse dazu und euer Buch ist natürlich jetzt schon so auf dem neuesten Stand auch einfach. Ne?
Ja, wenn man halt die Beikost mit Brei einführen möchte, definitiv. Also da gibt es ja auch sehr viele Ansätze, wie man das machen kann, jetzt Thema BLW zum Beispiel, aber wenn man jetzt sagt, die Beikosteinführung mit Brei, was wir ja auch empfehlen, dann ist es definitiv auch auf dem neuesten Stand.
Ja, für alle, die das nicht wissen, BLW heißt übrigens Baby-Led Weaning. Ja. Das muss man ja auch erstmal lernen, was das alles hier heißt.
Genau. Man nennt es auch Massaker in der Küche.
Ja. Aber das kann der Brei ja auch sein.
Das kann er auch, genau. Das ist auch das Abendbrot, das Butterbrot noch, wenn das Kind 14 Monate alt ist. Also läuft.
Deshalb empfehlen wir auch das Ärmellätzchen. Nicht nur das, was um den Hals geht, sondern das auch noch über die Arme geht.
Ja, ich empfehle immer am liebsten eigentlich den Pullover auszuziehen.
Oder so.
Lea, ich habe eine ganz spontane Idee, ohne es jetzt besprochen zu haben. Ich würde ganz gerne ein Buch kaufen und es verlosen.
Oh, super Idee.
Sehr schön.
Das machen wir. Also wenn dann diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird, ich weiß noch nicht ganz genau, wann es der Fall sein wird, aber das sagen wir euch natürlich auch vorher noch. Dann und das seht ihr dann spätestens auch bei Instagram, weil wir euch natürlich verlinken. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Genau, dann verlosen wir an dieser Stelle ein Buch. Tolle Idee.
Und wir haben bei uns auf der Homepage auch noch einen Beikostplan und eine Zutatenliste, die man noch zusätzlich zum Buch erwerben kann. Und die packen wir on top oben drauf.
Ah, toll.
Oh, das ist ja schön. Vielen Dank. Ja, cool.
Wenn jetzt hier also an dieser Stelle, ich finde, das ist das perfekte Ende. Es kann fast nicht besser werden. Also wenn jetzt hier keiner von euch mehr unbedingt noch etwas loswerden will, und dafür ist natürlich immer Zeit, dann würde ich mich schon fast bedanken hier für das schöne Interview.
Ja, danke ebenso. Danke euch. Es hat so viel Spaß gemacht.
Ja, ich ganz ja auch. War ein spannendes Thema.
Ja, ich finde es ganz, ganz toll, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ja. Ich finde, das ist so zauberhaft und das trifft so den Zahn der Zeit. Und ich wünsche euch echt also so viele verkaufte Bücher, weil ich es einfach so schön finde und man einfach sieht, wie viel Herzblut da reingeflossen ist. Und
das ist wieder so ein Projekt, was man sieht und wo man denkt, ach scheiße, warum bin ich nicht selber auf die Idee gekommen?
Naja, gut.
Vielen Dank.
Was wir jetzt aber noch machen mit euch beiden, und zwar getrennt voneinander, wir machen ja hier immer fünf schnelle Fragen zum Schluss. Und hier, das müssen wir getrennt voneinander befragen, weil sonst gibt es hier wahrscheinlich ein heilloses Chaos. Und ich würde sagen, wir fangen mal eben mit Annika an. Es gibt fünf schnelle Fragen zum Schluss. Los geht's. Meer oder Berge?
Meer. Und da streite ich mich immer mit meinem Mann.
Herz oder Kopf? Worauf hörst du?
Herz, immer aufs Herz.
Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Ja, sehr viel in der kleinen Löffelei, Korrektur.
Ja. Ist das deine Antwort? Alles klar, gut. Was hast du immer dabei?
Was habe ich immer dabei? Leider mein Handy,
Das hätte ich gerne seltener dabei und daran arbeite ich nämlich gerade, das auch einfach mal zu Hause zu lassen.
Ja, super, super Idee. Aber passend dann dazu, letzte Frage, deine drei Lieblings-Apps.
Meine drei Lieblings-Apps. Calm habe ich tatsächlich heute endlich mal wieder genutzt. Instagram ist, ja,
wird oft auch genutzt. Sehr oft
genutzt. Wenn man jetzt danach geht, welche ich oft nutze, ist es auch das. Und die letzte Lieblings-App. Anrufen. Also.
Ja, die Anrufen-App.
Genau. Sehr häufiger schön. Mal anrufen und wirklich, ja, wirklich reden, statt nur schreiben.
Ja, das ist eigentlich sehr schön. Dafür bleibt ja oft gar nicht die Zeit, also mir zumindest nicht. Ich bin so ein Sprachnachrichtenkind. Und in der Zeit, in der ich 7 Minuten Sprachnachrichten aufnehme, hätte ich eigentlich auch anrufen können. Genau. Okay, ich danke dir. Ninja, dann machen wir direkt weiter mit dir. Du hast natürlich jetzt einen kleinen Vorteil. Du hast die Fragen ja schon gehört, aber es geht direkt weiter. Meer oder Berge?
Berge.
Oder Kopf?
Da streite ich mich auch mit meinem Mann, mit den Meer oder Berge. Herz oder Kopf? Ich höre eigentlich hauptsächlich auf mein Herz, aber manchmal siegt auch der Kopf.
Ist ja auch nicht schlimm. Welches Buch hast du denn zuletzt gelesen?
Natürlich auch viel in der kleinen Löffelei, aber das Buch von jemand anderem, was ich zuletzt gelesen habe, war Selbst investiert die Frau von Christiane von Hardenberg.
Liegt schon auf meinem Stapel, das ist mein nächstes. Und war gut?
Ja, das ist auf jeden Fall, also auch kurz und knapp und charmant geschrieben. Also, dass man nicht denkt, oh, das zieht sich jetzt aber und ist irgendwie langweilig, also ist echt super.
Okay, cool.
Okay, sollte ich auch mal machen. Ich habe mit Finanzen leider gar nicht so viel am Hut wie Maike. Deswegen
und das, wo du meine Cousine bist, ne, das kannst du nicht so laut hier sagen.
Ja, ich weiß. Egal, ja, okay. Ja, wir kommen ja nochmal zusammen. was hast du immer dabei?
Wohl auch mein Handy, aber das habe ich auch immer in der Tasche, die ich immer mit mir rumschleppe.
Ja. Und deine drei Lieblings-Apps?
Also am meisten nutze ich sicherlich auch Instagram. Dicht gefolgt von Spotify. Ich höre sehr viel beim Fahrradfahren. Und dann aktuell auch der aktuellen Lage geschuldet, Vinted, um einfach die ganzen Kinder irgendwie einzukleiden. Ja. Genau.
Sehr gut.
Und nicht alles neu zu kaufen.
Dankeschön, das war's.
Vielen Dank.
Mir ist noch eine App eingefallen.
Ja,
Podcast tatsächlich. Also
Podcast,
ja. Höre ich sehr viel.
Ja, das ist auch sehr bereichernd, wie ich finde. Also an dieser Stelle dann auch nochmal Werbung für uns. Ihr könnt unseren Podcast hören, überall, wo man Podcasts hören kann. Fast überall, glaube ich. Auf jeden Fall bei Podcasts und bei Spotify.
Und es lohnt sich reinzuhören. Ich habe nämlich im Vorhinein ein paar gehört.
Ach, vielen Dank.
Oh, danke.
Sehr, sehr schön. Ja, und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, fanden wir schön. Auch. Ja. Also, wir kommen mit Sicherheit nochmal zusammen und sprechen vielleicht über nächste Projekte. Wir sind ganz gespannt, was da noch kommt.
Sehr gerne.
Also, es wird noch etwas folgen.
Gut, dann an dieser Stelle nochmal ganz herzliche Empfehlung für euer Buch, ne? Überall offensichtlich, wo es dann auch Bücher gibt.
Ja.
Und ansonsten auf eurer Website die kleine Löffelei. Ne?
Wir verlinken das natürlich auch mal in den berühmten
Show-Notes.
Cheers, ihr Lieben, und noch einen ganz schönen
Cheers.
Abend. Vielen Dank für eure Zeit.
Cheers. Danke euch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.